Frieden auf Erden ist der Leitspruch für alle, die in Weihnachtsliedern zu Hause sind. Die kennen auch noch die alte Übersetzung, Frieden auf Erden und dem Menschen ein Wohlgefallen. Inzwischen weiß man, dass nicht dem Menschen ein Wohlgefallen ist, sondern dass die Menschen Gott ein Wohlgefallen ist. Frieden auf Erden, dem Menschen seines Wohlgefallens. Als du vorhin gefragt hattest, Joachim, was man unter Friedensstifter sich vorstellt. Ich glaube, mit 4 oder 5 Jahren hätte ich eher auch an Bund- oder Filzstifte gedacht und hätte mit dem Begriff Stiftung so gar nichts anfangen können. Also wenn wir Friedensstifter sind, dann stiften wir Frieden, dann sind wir diejenigen, einen Frieden begründen. So kann man sich das einleiten. Menschen sehnen sich nach Frieden und Menschen sehnen sich nach Versöhnung. Vielleicht gehörst du auch dazu. Menschen oder Musiker wie Georg Friedrich Händel komponieren genau darüber eine Arie, Sehnsucht nach Frieden. Und in den 80er Jahren, da war ich noch nicht in Bonn, aber da weiß ich aus meiner Jugendzeit, da haben sich hier auch über 300.000 Menschen getroffen, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren. So Leute in meinem Alter, die können sich vielleicht auch noch an diese Zeit erinnern. Und das ändert sich nichts heute. Also der Ausdruck von Sehnsucht nach Frieden drückt sich heutzutage aus, dass Menschen aus Kriegsgebieten zu unserer Deutschland kommen, weil wir hier Frieden haben. Und diese Sehnsucht nach Frieden steht gleichzeitig die Faszination des Krieges gegenüber. Und das zerreißt uns in unserer Gesellschaft, uns in unserer Welt, in unserer Menschlichkeit. Das ist schwer zu verstehen. Im Fernsehen oder Kino sehen wir, wie James Bond, Superman oder Luke Skywalker die Welt retten. Und die Hollywood-Filme vermitteln uns den Gedanken, dass die Welt nur durch gut ausgebildete Kämpfer gerettet werden könne. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir Weltfrieden und ein Laserschwert. Das drückt diese Zerrissenheit wunderbar aus. Das ist das Kindermund, das ist ein schönes Büchlein, das habe ich in der Weihnachtszeit hier bei unserem Buchhändler in der Innenstadt gesehen. Das drückt genau das aus, was uns zerreißt. Wir sehen uns auf der einen Seite nach Frieden und trotzdem ist unser Verhalten oftmals ganz in eine andere Richtung. Frieden, Gewalt und Krieg existieren in einem spannungsgeladenen und oftmals unheilvollen Verhältnis in dieser Welt. Wayne LaPierre, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, das ist der Geschäftsführer der amerikanischen National Rifle Association. Der hat gesagt, im Dezember 2012, das beste Mittel gegen einen Bösen mit einer Waffe ist ein Guter mit einer Waffe. Und ich fürchte, dass Sätze wie dieser und die Vielzahl der Filme, mit denen wir uns allabendlich füttern, auch unsere Willensentscheidungen und unser Handeln im Alltag auf ungute Weise beeinflussen. Wie sieht unser Alltag häufig aus? Vielleicht erlebst du jeden Morgen den Kampf mit der Bettdecke, die Sorgen der Welt bei der morgendlichen Lektüre der Zeitung, wobei es noch nicht mal das Schlimmste ist, dass dein Fußballverein verloren hat. Dann den Stau auf dem Weg zur Arbeit, den cholerischen Chef, das schlechte Essen in der Kantine. Und auf dem Heimweg drängelt sich dann dein Hintermann bei Tempo 50, setzt im Überholverbot zum Überholen an und zwingt dich beim Einscheren zu einer scharfen Bremsung. Ja? Dann reicht es. Dann hebst du deine Hand, rufst deinem Fahrer durch die geschlossene Fensterscheibe zu: Friede sei mit dir, der Herr segne dich. Und, ja, was war das? Jesus liebt dich. Das ist genau das, was wir uns eigentlich wünschen. Dazu sind wir berufen. Das ist genau die Situation, was heißt, zum Frieden stiften sind wir berufen. Und es gelingt uns oftmals nicht. Im Psalm 119, 165 heißt es: Die deine Weisungen lieben, leben glücklich und es gibt nichts, was ihren Frieden stört. Und Kolosser 3, Vers 15 schreibt Paulus: Der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen, denn dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Willst du ein Friedensstifter werden, auch im Straßenverkehr, bei der Arbeit? Als Christen sagen wir: Jesus ist unser Herr und König. In Lobpreisliedern besingen wir Jesus als Freund und Erlöser, der uns unendlich liebt. Aber es gilt auch: Jesus ist der Herr, dem wir gehorchen wollen. In allen diesen Situationen des Alltags, die ich eben nur anreißen konnte und die du vielleicht aus deinem eigenen Leben auch noch besser kennst. Jesus ist unser Vorbild. Jesus sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus stiftet Frieden zwischen den Menschen und Gott. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selbst aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet. So hat Jesus Frieden gestiftet. Er hat uns Frieden gestiftet. Und als Christen wissen wir, dass Frieden auf Erden immer gekoppelt ist an den Gott des Friedens, an die Erlösung durch Jesus Christus. Und darum baut Frieden dem biblischen Bild von Mensch und Gott folgend immer auf Versöhnung und Vergebung auf. Wenn Jesus ein Friedenstifter ist, dann wollen wir auch diesen Frieden zwischen Gott und den Menschen stiften. Schauen wir auf unser Vorbild Jesus, schauen wir auf einige Situationen im Leben Jesu und greifen einige seiner Worte heraus. Jesu Leben. Jesu verzichtet auf Gewalt, um das Reich Gottes aufzubauen. Er sucht für seine Geburt keinen Palast der Mächtigen, sondern wählt vielmehr die Geburt im Stall. Das haben wir gerade in Weihnachten gefeiert. Und er bastelt auch dann nicht an einer militärischen Karriere um die Welt und an seinen Nahkampfskills à la James Bond, sondern er wird ein Wanderprediger, ein armer Zimmermann, er ist einer vom Volk. Jesus untersagt Petrus bei seiner Festnahme im Garten die Verteidigung mit Waffen. Stecke dein Schwert in die Scheide, ist stellvertretend für seine Lebenshaltung. Er heilt das Ohr eines römischen Soldaten sogar bei der Gefangennahme, das von ihm angegriffen wird. Also er unterbietet nicht nur die Waffengewalt, sondern er heilt auch diejenigen, die ihm Böses wollen. Er verzichtet bei seinem Verhör vor Pilatus auf die Rettung durch Engel. Er sagt selber, ich könnte mir 12 Legionen Engel jetzt bestellen und das tue ich nicht. Jesus ist gekommen, um zu dienen und nicht um zu herrschen. Das lesen wir im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist das Vorbild, das wir in Jesus haben. Wir sollen als Jesu-Anhänger ebenso auf Machtstreben verzichten und so von den Gewaltherrschern uns so von diesen Gewaltherrschern unterscheiden. Jesus übt allenfalls Wortgewalt aus in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten seiner Zeit. Und das sind die Menschen, denen er vorwirft, den Weg zur Erlösung, zur Vergebung zu verhindern. Da hat er auch einige kernige Sätze, Schlangenbrut, Ottern gezücht, weiß übertünchte Gräber. Aber Jesus, und das wissen wir, lebt einladend, gewinnend, liebevoll, gütig, voll Vertrauen auf seinen Vater im Himmel. Und da ist er uns ein Vorbild. Jesu Lehre über Gewalt. Jesu Kernaussage über das Zusammenleben beschreibt er in der sogenannten Bergpredigt. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und glückselig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es kommt also nicht nur allein darauf an, was ich sage, sondern auch wie ich es sage, sanftmütig. Und das spielt für den Frieden eine ganz wichtige Rolle. Das Gegenteil von Sanftmut ist Jähzorn, aufbrausend sein und aggressiv sein. Jesus sagt, selig sind die Friedenstifter. Zum Friedenstiften gehört das Erdulden selbst erlittenen Unrechtes. Jesus sagt auch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstreben, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere dar. Wenn dich einer schlägt, halt ihm auch die linke dar. Gewaltlosigkeit bedeutet nach Jesu Lehre oftmals, auf das Durchsetzen eigener Interessen zu verzichten. Paulus schreibt, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Den Gewaltverzicht bei Jesu Gefangennahme hatten wir schon betrachtet. Er unterbindet nicht nur den Waffengebrauch, sondern belehrt auch, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Die Verfolgung der christlichen Gemeinde wird in der Bibel mehrfach angekündigt. Die Gewaltfreiheit war bis etwa ins 4. Jahrhundert nach Christus für die christliche Gemeinde selbstverständlich. Das gehörte einfach dazu. Das hat sich dann auch geändert und nicht nur zum Guten des Volkes Gottes und der christlichen Gemeinde. Unsere Gesellschaft reibt sich heute an solchen Aussagen zum Gewaltverzicht. Im Internet stößt man auf Webseiten, in denen die Gewaltfreiheit der Christen auch mit als Ursache des Unterganges des Abendlandes mehr oder weniger verhöhnt wird. Da kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen. Jesus sagt, meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Spaltung. Und das ist auch interessant. Hier geht es aber nicht um das persönliche Lebensschicksal einzelner Jünger. Das für uns bedeutet, wenn Jesus sagt, er bringt Spaltung, dass wir uns daran beteiligen sollen. Das Reich Gottes passt nicht in diese Welt, das will er sagen. Das kann sich mitunter bis in die Familie auswirken. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurer Familie. Es ist keine Legitimation, unbeherrscht zu reagieren oder Gewalt anzuwenden, sondern eine Warnung, dass Verfolgung kommen wird. Das Schwert liegt nicht in den Händen der Jünger, sondern in den Händen der Gegner. Weder aus den Lehren Jesu noch aus den neutestamentlichen Briefen lassen sich irgendwie territoriale oder nationalreligiöse Ansprüche ableiten. Jesus sagt nochmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich euch. Der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Das schreibt Paulus an die Kolosser. Und diese Sätze sind wichtig. Die kann man auswendig lernen. Jesus sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich euch jetzt als Friedensstifter. Was Paulus sagt, der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Wenn man diese Sätze auswendig lernt und beherzigt, dann kann man selber prüfen, wenn man das nächste Mal den Fernseher einschaltet oder wenn es einen reizt, den nächsten Level beim Online-Spiel am Computer zu erreichen. Dann prüft, ob das diesem Anspruch gerecht wird, ob dadurch das Herz, dein Herz, durch den Frieden Christi gelenkt wird. Und ich möchte dazu auch eine Warnung weitergeben, auszugsweise aus dem Brief des Paulus an die Christen in Rom. Da schreibt er im Kapitel 1, Vers 29, sie sind voller Mordlust, Streitsucht, Heimtücke, sie verachten Gott, sie sind gewalttätig, im Bösen sind sie erfinderisch. Dabei kennen sie Gottes Rechtsordnung und wissen, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es und spenden darüber hinaus auch noch denen Beifall, die genauso handeln. Lasst dieses Urteil nicht dein Urteil werden, wenn du den Fernseher einschaltest. Friedensstifter werden. Wie kann man das jetzt werden? Der erste Entschluss, das habe ich euch schon gefragt, ich will ein Friedensstifter werden. Ohne das geht es nicht. Frage ich dich nochmal, willst du ein Friedensstifter werden? Jesus verheißt, selig sind die Friedensstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Der zweite Schritt dazu ist natürlich, keinen Krieg anzetteln. Also, dass ich nicht aktiv dazu beitrage, irgendwo Wut, Zorn und Streit in die Menschen zu tragen. Petrus empfiehlt, den Frieden zu suchen, und zwar dadurch, dass man seine Zunge beherrscht. Wer das Leben erlangen und gute Tage sehen will, soll seine Zunge hüten. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und nichts Unwahres über seine Lippen. Er soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Um Frieden soll er sich bemühen, ja, mit ganzer Kraft soll er sich dafür einsetzen. Also, der erste Schritt, als Friedensstifter zu sein, ist erstmal keinen Krieg anzetteln. Noch ein Schritt ist Frieden halten. Frieden kann man halten dadurch, dass man nicht reagiert. Das hatten wir schon gesehen. Paulus schreibt an die Christen in Rom, vergeltet Böses nicht mit Bösen. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben, überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. Also man kann mitunter auf Frieden halten, dadurch, dass man Dinge geschehen lässt. Das klingt erstmal ein bisschen wunderbar, ist aber so, ist durchaus biblisch. Aber Frieden kann man natürlich nicht allein durch Nichtstun stiften. Also, dass man einfach sich aufs Sofa setzt und die Welt eine gute Welt sein lässt, sondern Frieden stiftet man auch dadurch, dass man Beziehungen aufbaut. Wir hatten vor einiger Zeit ein schönes Beispiel, wie man auch aktiv Frieden halten kann, durch die Predigt von Dennis, das gegenseitige Lob, dass man dem anderen sagt, toll, dass du da bist, ich schätze an dir, dass du liebevoll bist, dass du das Wort Gottes hochachtest, dass du betest, wie auch immer, dass du für mich da bist. Auch das, damit kann man Frieden halten, dass man einfach das Gute im anderen sucht und es ihm sagt. Und das Letzte ist in der Tat Frieden stiften. Was ist da nun der Unterschied? Als Friedensstifter ist man quasi als Dritter gesandt, Frieden, zerstrittene Parteien zu befrieden. Und das ist im Grunde die Königsdisziplin. Hier würde ich euch gerne die ultimative Friedensstifterformel präsentieren, die in jeder Lebenslage gültig ist und funktioniert. Und jeder, der sich ein bisschen mit Seelsorge auskennt, weiß, die gibt es nicht. Und wenn es die gäbe und wenn ich das könnte, wäre ich vermutlich ein sehr gefragter Referent auf vielen internationalen Konferenzen. Und es ist mir in meinem Leben bislang auch nur selten gelungen, Frieden in dieser Form zu stiften. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wo es mir gelungen ist, ist in meiner Familie. Als meine Jungs noch kleiner waren, gab es öfter mal Streit, wie auch immer hat das auch gesagt, wenn Kinder unterm Weihnachtsbaum streiten über die Geschenke, jeder, der Kinder hat, wird das auch irgendwie kennen. Man ist ständig mal dazu aufgefordert, Frieden zu stiften zwischen seinen Kindern. Und eins habe ich dabei gelernt. Es ist nicht immer nötig und hilfreich, die Ursache des Streites zu kennen. Oftmals führt das eher zu einem Ping-Pong-Stil. Du hast angefangen. Nein, du hast angefangen. Nein, du hast angefangen. Das lässt sich manchmal bei der Friedensstiftung, hilft das nicht weiter. Was aber weiter hilft, ist, wenn man von beiden Parteien weiß, die wollen das nicht. Die sind über die Situation, wie sie ist, unzufrieden. Die Bereitschaft zum Frieden von zerstrittenen Menschen ist eine Grundvoraussetzung überhaupt, dass wir Frieden stiften können. Wir können Frieden nicht verordnen, wir können nur die eigene Bereitschaft zum Frieden fördern. Wie kann es uns aber darüber hinaus, über diese kleinen Nicklichkeiten des Alltages gelingen, nachhaltig Frieden zu stiften? Also nicht nur einen Waffenstillstand zu erreichen, sondern Frieden vom Herzen aus. Ich habe eingangs viele Bibelstellen zitiert und eine davon lautete, Christus ist unser Friede. Wenn das unser Friede ist, dann ist das auch der Friede, den wir stiften können. Wir stiften Frieden durch die Verkündigung des Evangeliums, dass Jesus Frieden mit Gott gemacht hat. Wir haben ein Lied dazu gesungen, dass Jesus durch sein Leben und seinen Tod Frieden mit Gott gemacht hat. Frieden stiften können wir, wenn wir Menschen interessiert sind. Das ist für mich eine der größten Herausforderungen. Bei meinen eigenen Kindern fällt es mir eher leicht. Da ist es, glaube ich, leicht nachzuvollziehen, wenn ich sage, ich liebe meine Jungs und weil ich sie liebe, bemühe ich mich darauf, dass sie auch eine Beziehung, eine Liebe zueinander entwickeln. Da fällt es mir leicht, Wege zu finden, Frieden zu stiften. Aber auch das ist kompliziert. Ich kenne euch alle nicht im Einzelnen. Ja? Da sind viel zu viele Menschen hier, als dass ich sagen könnte bei jedem Einzelnen, was hilft, dass Frieden gestiftet werden kann. Aber das ist eine Voraussetzung, dass ich eine Beziehung zu Menschen baue. Ohne das kann ich keinen Frieden stiften. Und ohne das kann ich auch niemandem sagen, Jesus liebt dich, dann ist das eine Floskel, eine leere Phrase, eine mathematische Formel, aber nichts, was dem anderen hilft. Für mich ist das eine Herausforderung, Menschen zu lieben. Das heißt nämlich, den anderen lieben, nicht nur den, den ich mag, der in meiner Familie ist, sondern den anderen, der auch anders ist als ich. Vielleicht den blöden Chef, den nervigen Nachbarn, die Andersgläubigen oder die, die am Rand der Gesellschaft stehen. Flüchtlinge zum Beispiel, aber auch Obdachlose und Straftäter. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und da sind wir wieder bei einem Punkt der Gewalt. Jesus sagt, ich habe alle Gewalt, ich habe alle Macht. Aber warum sagt er das? Er sagt das als Zusage für den Missionsbefehl. Wir haben Zugang zu dieser Macht, zu dieser Gewalt. Und zwar um Unterstützung dabei zu bekommen, Frieden durch die Verkündigung des Evangeliums zu stiften. Wir sollen Frieden stiften durch die Verkündigung des Evangeliums zu Jüngern machen. Wir haben Zugang nicht zu dieser Gewalt, um Grenzen zu ziehen und Mauern zu bauen. Die christliche Missionsgeschichte ist belastet. Und wenn wir uns als Christen heute von Gewalt distanzieren, ist das Wissen um unsere Geschichte Anlass zur Demut. Wir dürfen aber dankbar sein, dass Jesus in keiner Weise religiöse Gewalt rechtfertigt. Sein Siegeszeichen ist nicht das Schwert, sondern das Kreuz. Die Gegenthese zu der Aussage, dass die Gewaltfreiheit der Christen die Ursache für den Untergang des Abendlandes begründe. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht die Gewaltfreiheit der Christen ist, die das Abendland bedroht, sondern der Mangel an Güte, Barmherzigkeit, der Mangel an Gotteserkenntnis. Jesus rettet diese Welt und kein James Bond, kein Transformer oder kein Captain America. Wenn du Menschen als deine Feinde betrachtest, auch in dieser Gesellschaft, dann höre, was Jesus sagt. Liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Wir verkünden, dass Jesus unser Friedefürst lebt. Und das aktive Handeln, das zur Aussage "Selig sind die Friedensstifter" gehört, erscheint jetzt bei genauer Betrachtung genauso schwer wie fast unmöglich wie die übrigen Seligpreisungen der Bergpredigt. Möchtest du immer noch ein Friedensstifter werden? Jakobus schreibt an die Christen: Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem wird es als Sünde angerechnet. Jesus sagt aber, dass er gekommen ist, nicht die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Sünder. Vielleicht hat dich genau Jesus heute Morgen an diesem Punkt angesprochen. Und du sagst, ich will so nicht weiterleben. Hier muss ich etwas Grundsätzliches in meinem Leben ändern. Und die Basis für diese Umkehr ist die Vergebung durch Jesus, dass du auch den Frieden für dein Leben annehmen kannst. Friedensstifter sind Menschen, die nach Gottes friedenstiftenden Geboten leben. Sie kämpfen für Gerechtigkeit und setzen sich für die Verlierer ein. Sie sind erfüllt von Gottes Liebe und hinterlassen Spuren des Friedens. Woran erkennt man Leute Gottes? Nicht am Friedensnobelpreis, sondern am täglich gelebten Frieden. Und dann entwickeln sich, wenn wir so leben, auch hoffentlich die kindlichen Wünsche unserer kleinen Kinder in reife Wünsche. Nicht so wie Laserschwert und Weltfrieden, sondern dass sie auch sagen, ich will ein Friedensstifter werden, Frieden schaffen ohne Laserschwert, ohne Waffen. Und vielleicht, wenn du dich das nächste Mal bedroht fühlst, wie die Autofahrerin, die wir eingangs gesehen haben, ist dann tatsächlich dein erster Gedanke: Friede sei mit dir, der Herr segne dich. Amen.